Es geht natürlich um Emotionen bei Radikalisierung und es geht darum, dass wir eine Sichtbarmachung von Emotionen schaffen in der Beratungsarbeit mit Angehörigen und Eltern und Angehörigen klar machen, welche Macht sie eigentlich haben, im Guten wie im Schlechten.
Wenn die Kommunikation offen ist, ist das natürlich eine tolle Ressource. Ein interessanter Unterschied: Kann ich über alles reden in der Familie? Und zweitens, wird meine Einstellung hier akzeptiert?
Herzlich willkommen zu Knix Talks, dem Podcast zu aktuellen Themen der Islamismusprävention. Bei Knix Talks sprechen wir über das, was die Präventions- und Distanzierungsarbeit in Deutschland und international beschäftigt. Für alle, die in dem Feld arbeiten oder immer schon mehr dazu erfahren wollten: Islamismus, Prävention, Demokratieförderung und politische Bildung. Klingt interessant? Dann bleiben Sie jetzt dran und abonnieren Sie unseren Kanal. Knix Talks. Überall da, wo es Podcasts gibt. Hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge von Knix Talks. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Charlotte Leikert und gemeinsam mit meiner Kollegin Ulrike Huhl spreche ich heute über die Bedeutung, die Familie in der Distanzierungsarbeit einnehmen kann.
Auch von meiner Seite hallo. Es steht ja außer Frage, dass bei Radikalisierungsprozessen ganz viele Faktoren eine Rolle spielen. Wir wollen uns heute als einen Faktor, der einen Einfluss haben kann, eben die Rolle der Familie angucken. Wenn man über Familie und die Hinwendung zum religiös begründeten Extremismus spricht, haben viele vielleicht eher die negativen Einflüsse von Familie im Kopf. Also zum Beispiel, dass sich eine schlechte Kindheit und eine schlechte Beziehung zu den Eltern dann eben auch negativ auf einen Radikalisierungsprozess auswirken kann. Wir wollen uns heute halt eher anschauen, welche positive Rolle Familie auch im Kontext der Distanzierungsarbeit spielen kann, wie Familie auch eine Ressource sein kann.
Und genau zu dem Thema haben wir uns auch mit zwei Experten aus der Praxis unterhalten, mit André Taubert und Anton Bereshagin. André Taubert ist Fachbereichsleiter des Legato-Projektverbundes, der in diversen Projekten Radikalisierungsprävention, Distanzierungsarbeit und Fachberatung umsetzt. Dr. Anton Bereshagin ist Psychologe und leitet die Anlaufstelle Wegweiser Ostbelgien, Vorbeugung vom gewaltsamen Radikalismus, die bei Kaleido Ostbelgien angesiedelt ist. Und was wir ganz spannend fanden, ist, dass beide die Rolle von Kommunikation betont haben. Und bevor wir gleich über Familie im Kontext Prävention und Distanzierungsarbeit sprechen, wollen wir jetzt in einem ersten Schritt erstmal gucken, warum Familie eigentlich so zentral ist für das Aufwachsen von jungen Menschen.
Irgendwie haben wir ja alle eine Beziehung zu unserer Familie, tatsächlich auch ganz egal, ob die Familie da ist oder nicht. Unsere allerersten Beziehungs- und Bindungserfahrungen machen wir halt eben mit unseren Familienangehörigen. Und die Erfahrungen, die wir da in ganz jungem Alter machen, beeinflussen uns für den Rest unseres Lebens. Und das gilt sowohl für die Beziehung, die wir selbst zu unseren Eltern und anderen Familienangehörigen haben, aber auch das Verhalten, was wir bei anderen Familienangehörigen untereinander beobachten. Eltern sind halt auch in diesem Zusammenhang einfach unser erster primärer Bezugsrahmen, über den wir ganz viel auch über soziales Zusammenleben lernen. Außerdem ist natürlich ein zentraler Faktor, über den sie Einfluss auf uns haben, die Aufgabe der Erziehung. Und je nachdem, welchen Erziehungsstil Eltern dann auch wählen, also ein eher unterstützender Erziehungsstil oder auch ein nachlässiger Erziehungsstil, bei dem einfach nicht so viel Interesse auch an den Kindern gezeigt wird, das beeinflusst uns für unser weiteres Leben. Und in dem Zusammenhang spielen Eltern auch eine wichtige Rolle bei der Bildungsförderung. Also werden Kinder eher unterstützt, auch die Wahl der Schule, der Kita, das sind alles so Faktoren, über die Eltern auch schon im ganz frühen Alter einen erheblichen Einfluss auf ihre Kinder haben.
Genau, und vielleicht als kleiner Exkurs oder Einschub an der Stelle, du hast es ja gerade schon gesagt, Ulrike, Familie ist in dem Sinne vor allen Dingen der erste Bezugsrahmen, den ja neue Menschen, sage ich jetzt mal, erleben. Und das kann natürlich auch jenseits von dem passieren, was wir so als klassische Kernfamilie uns vielleicht vorstellen. Das heißt, es kann natürlich auch andere Angehörige sein oder andere Personen, die nicht blutsverwandt mit uns sind, die aber eine ganz zentrale Bedeutung in unserer Kindheit haben. Dass wir als Kinder und natürlich auch als Jugendliche nicht alleine in der Familie existieren, sondern dass da auch andere Kontexte gibt, die prägend sind. Also wie Kita, dann die Schule. Vielleicht haben jetzt gerade ein paar ZuhörerInnen an einzelne Leute gedacht, die irgendwie für sie in der Kindheit eine prägende Rolle hatten und nicht Familienangehörige waren. Das funktioniert natürlich auch, weil es eben hier auch viel darum geht, wer übernimmt denn eigentlich diese prägende Rolle? Aber das nur als kleiner Einschub hier an der Stelle. Wenn wir uns nochmal Familien angucken, kann man sagen, dass es verschiedene Phasen gibt, die Familien durchlaufen. Und wenn dann das Kind das Jugendalter erreicht hat, findet ein Ablösungsprozess statt. Das bedeutet nochmal was ganz anderes für die Familie. Es muss sich alles ein bisschen umstrukturiert werden. Die Aufgaben werden vielleicht neu verteilt. Das stellt einem ja für Herausforderungen. Und wir werden gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, warum das für uns hier wichtig ist.
Ja, Charlotte, du hattest ja gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, dass die gerade diese Jugendphase auch eine Rolle spielt in Bezug auf unser Thema, also Radikalisierung. Was sind denn da die Faktoren, die eine Rolle spielen?
Na, erstmal ist es ja so, dass Radikalisierung ja oft oder in sehr, sehr vielen Fällen in der Jugendphase stattfindet. Das heißt, das ist, wenn wir uns jetzt die Entwicklungsphase von Menschen angucken und in dem Falle halt auch die Bedeutung von Familien, ist die Jugendphase ganz wichtig, sich da vielleicht nochmal anzugucken, was passiert denn da eigentlich in der Familie und mit den Jugendlichen. Aber da geht es ja auch ganz viel um diese Ablösungsprozesse. Ich habe es ja gerade schon gesagt, man verhandelt quasi sein Verhältnis zu sich selbst, zur Familie und zur Welt neu. Also Dinge, die man vielleicht erstmal so angenommen hat von seinen Eltern, ja, hinterfragt man, übernimmt sie vielleicht oder lehnt sie ab. Das findet eine Abgrenzung und eine Rebellion auch gegen bestimmte Punkte statt. Und die Jugendphase ist ja allgemein stark geprägt durch so eine Suchbewegung, also Sinnsuche, Orientierung, wer bin ich eigentlich, was will ich im Leben? Und eine sehr, sehr turbulente Phase tatsächlich.
Das Wichtige ist dann eigentlich, wie geht Familie oder wie gehen auch die Jugendlichen dann eben mit diesen ganz normalen Prozessen von Sinnsuche, Orientierungssuche und auch Rebellion eben um? Und deswegen gilt Jugendphase halt auch so ein bisschen als Risikozeit für die Hinwendung oder den Anschluss auch an extremistische Gruppierungen, weil so eine Sinnsuche oder Suche nach Orientierung auch dazu führen kann, wenn auf der anderen Seite das Angebot einer Gruppe steht, hier einen festen Halt bieten zu können und das eben nicht von der anderen Seite, zum Beispiel von Familie, aufgefangen wird, dann ist eben gerade in dieser Jugendphase besondere Gefahr, dass sich Jugendliche eben auch diesen Gruppierungen anschließen. Und genau darüber haben wir ja auch mit unseren Experten gesprochen im Vorfeld, über Risikofaktoren, die zu einer Hinwendung zum Extremismus beitragen können und wozu das dann im Worst Case auch führen kann. André, was sind denn deine Erfahrungen nach Risikofaktoren, die da eine Rolle spielen?
Es gibt eine ganze Menge an Risikofaktoren in Familiensystemen. Im Grunde genommen, die ganze Klaviatur von Risikofaktoren kann eben im System Familie vorkommen, weil das System Familie ist ein System von Menschen und es ist nun mal genau da, wo die Risikofaktoren für Radikalisierung im Zwischenmenschlichen entstehen oder zwischen Mensch und Gesellschaft, zwischen Mensch und einem kleineren anderen sozialen System oder zwischen dem Menschen und einem anderen Menschen. Irgendwo da entstehen ja Faktoren, Risikofaktoren für Radikalisierung. Herausragend innerhalb Familien oder für mich immer wieder sehr sichtbar gewesen in der Vergangenheit waren zum Beispiel unausgesprochene Verhältnisse in Familien, unausgesprochene gemeinsame Erfahrungen, die man gemacht hat, auch traumatische Erfahrungen, über die nicht ausreichend gesprochen wird oder wo die Familie oder einer in der Familie oder der junge Mensch selber überfordert ist, das mit der Familie zu besprechen. Also nehmen wir zum Beispiel mal einen Klassiker, dass ein Familienmitglied verstorben ist, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht sogar aus Gründen, die nicht ganz klar sind, ein Unfall, bei dem die Schuldfrage nicht ganz geklärt ist. Dann ist es oft so, dass erstmal wird, wenn der junge Mensch noch klein war, als es passiert ist, darüber gar nicht gesprochen und dann verpassen Familien oft den Zeitpunkt, wo der junge Mensch eben nicht mehr so klein ist, sondern eigentlich alt genug ist, weil man stellt sich ja auch nicht die Uhr und sagt, so, wenn an seinem 16. Lebensjahr, da sprechen wir mal wirklich über den Unfall von seinem Bruder. Und dann bleibt es so eine unausgesprochene Kiste, wo sich der junge Mensch selber gar nicht traut, es anzusprechen und dann entstehen narrative Erzählungen im Kopf des jungen Menschen darüber, was eigentlich passiert ist. aber auch eine Tendenz dazu, sich zu lösen von der Familie, um sozusagen diese unerträgliche Situation, etwas nicht anzusprechen, die plötzlich jeden Tag da ist, loszuwerden, um davon wegzukommen. Und ja, so seltsam das klingt, aber das sind klassische Anfangsgeschichten von Radikalisierungsgeschichten. Nehmen wir uns einen jungen Menschen, der innerhalb einer Familie täglich wahnsinnig genervt ist oder schlicht und ergreifend täglich Schmerz erlebt, weil er das alles gar nicht erträgt. Es ist vielleicht nur irgendeine Kleinigkeit, von außen betrachtet eine seltsame Geschichte. Und in diesem täglichen, ich ertrag das hier nicht mehr, malt man sich als junger Mensch, und ich glaube, das kennen wir alle, eine Welt aus, in der das alles wunderbar perfekt ist und nicht mehr wehtut. Diese Welt gibt's dann für viele junge Menschen mit den Freunden, beim Abhängen oder beim Sport. Manchmal reicht das aber auch nicht. Und da kommen natürlich die Narrative der Extremisten und der Ideologen ins Spiel, die ganz viel, insbesondere die im Bereich islamistischer Extremismus, die ganz viel damit spielen, jungen Menschen eine Welt zu zeichnen, eine mögliche Welt, in der alle Menschen gut sind. Das ist auch total schwierig, weil die im Grunde genommen eine Welt zeichnen, in der der Mensch entmenschlicht wird, nämlich plötzlich soll er fehlerfrei sein. Also kurz gesagt, wenn du nur guter Muslim bist, hast du keine Fehler mehr. Und eine Welt, die so ist, an die glauben junge Menschen in der Zeit der Adoleszenz noch. Deswegen ist das auch so sehr ein Thema von jungen Menschen, weil mit zunehmendem Alter hat man die Erfahrung gemacht, dass der Mensch nun mal ein Stück weit Mensch bleibt. Und eine Welt, in der alle Menschen lieb und nett und perfekt sind und keiner mehr Fehler hat, auch nicht in einem Kalifat oder in irgendeiner Art von Gesellschaftsform funktionieren kann.
Wenn man sich mit Radikalisierungsprozessen beschäftigt und zum Beispiel auch den Punkten, die das auslöst, haben wir ja gerade gemerkt, dass es ganz verschiedene Faktoren gibt. Und das ist ja auch das Zentrale, dass Radikalisierungsprozesse tatsächlich multifaktoriell sind und eben nicht auf einzelne Dinge zurückzuführen sind. Das hat auch Anton im Interview ganz klar nochmal hervorgehoben.
Radikalisierung ist ein komplexes Phänomen. Man hat mal die Tendenz, eine Ursache zu suchen, zu finden, wobei es ist sehr komplex. Also wir sagen immer, das ist eine Interaktion von verschiedenen psychosozialen Faktoren, kontextuellen Faktoren, und dementsprechend legen wir großen Wert darauf, gemeinsam zu überlegen, ja, was ist passiert in der Biografie, das halt gewisse Fragilitäten vielleicht beim Jugendlichen gebracht hat.
Du meinst dann quasi auch Risikofaktoren, die aus der Familie kommen?
Ja, es können intrafamiliäre Risikofaktoren sein, es können auch biologische Faktoren sein, es können kontextuelle Faktoren sein, die vielleicht Fragilitäten im schulischen System, im Freundeskreis. Dementsprechend ist es wichtig für uns, mit dem ganzen System zusammenzuarbeiten, um wirklich das Ganze zu objektivieren, ne? Was, in welchen Umfeldern entwickelt sich die Person, ist unterwegs, ne?
Okay, jetzt haben wir über die negativen Einflüsse gesprochen, die Familie bei Radikalisierungsprozessen auch haben kann. Charlotte, es ist aber schon so, dass Familie hier auch eine positive Rolle spielen kann, oder?
Ja, genau. Familie kann auf jeden Fall auch eine bestärkende Funktion haben. Und genau darauf wollen wir jetzt im nächsten Punkt gucken, wie Familie auch als zentraler Schutzfaktor wirken kann.
Ins Bereich Schutzfaktoren. Ich würde jetzt ja die Kommunikation in den Vordergrund bringen. Das ist das, was wir feststellen bei Familiensystemen, die eher kollektivistisch geprägt sind. Also diese offene Kommunikation, dieses Umrahmen von verschiedenen Familienmitgliedern. Wenn die Kommunikation offen ist, ist das natürlich eine tolle Ressource. Eine interessante Nuance ist, es ist zu einem die offene Kommunikation, aber zweitens auch die Offenheit der Akzeptanz der verschiedenen Ideen, die Person mit sich bringt. Das ist tatsächlich ein interessanter Unterschied. Kann ich über alles reden in der Familie? Und zweitens, wird meine Einstellung hier akzeptiert? Ich denke, das ist tatsächlich ein interessanter Unterschied. Was wir auch tatsächlich in der Praxis sehen, gewisse Systeme, wo wir erstmal in der Kommunikation grundsätzlich arbeiten müssen, um offen zu reden, und zweitens auch, ja, manchmal die Eltern auch ermutigen und ihnen sagen, ja, tatsächlich, das ist halt die Leidenschaft ihres Sohnes oder ihrer Tochter, wieso ihn oder sie nicht in diesem Weg unterstützen.
Auch aus Andres Perspektive gibt es innerhalb von Familien Schutzfaktoren, die eine wichtige Rolle spielen.
Familie ist voll von potenziellen Schutzfaktoren gegen Radikalisierung, gegen Hinwendungsprozesse von jungen Menschen. Aber was, glaube ich, die Arbeit mit Angehörigen in den letzten Jahren uns immer wieder gezeigt hat, ist, dass vor allem die Tatsache, dass die Schutzfaktoren, die da sind, in der Familie nochmal verstärkter da sind als andernorts. Auch da sind wir wieder bei der Bindung, bei dem Verhältnis zu den Familienmitgliedern. Es geht natürlich um Emotionen bei Radikalisierung und es geht darum, dass wir eine Sichtbarmachung von Emotionen schaffen in der Beratungsarbeit mit Angehörigen und Eltern und Angehörigen klar machen, welche Macht sie eigentlich haben, im Guten wie im Schlechten.
Erstmal stellt man sich natürlich auch die Frage, warum man in der Beratung von radikalisierten Personen eigentlich diesen Umweg über die Angehörigen gehen sollte. Anton, warum ist es aus deiner Perspektive denn so wichtig, mit einem ganzen Familiensystem zu arbeiten und nicht nur mit dem einzelnen Klienten oder der Klientin?
Ja, ich würde das nicht unbedingt als Umweg qualifizieren. Man könnte von einer Strategie reden, über Angehörige zu gehen. Sagen wir bei uns, das gehört einfach zur Arbeit dazu, zu unserer Philosophie, dass wir auch eng mit der Familie, mit den Angehörigen zusammenarbeiten. Es muss nicht, aber tatsächlich ist es manchmal eine Herausforderung, einer Person dran zu kommen, die bereits fortgeschritten ist im Radikalisierungsprozess. Was wir auch regelmäßig machen, ist, wir gehen aus dem Büro raus und machen Hausbesuche, besuchen die Person in ihrem familiären Umfeld. Das heißt ganz konkret, manchmal sich mit den Eltern zusammensetzen, Tee zu trinken, ins Gespräch zu kommen und was natürlich eine ganz andere Wahrnehmung ist, wo man auch ganz andere Dynamiken, Interaktionen feststellt, was natürlich sehr reich für unsere Arbeit ist. Erstmal, um zu verstehen, welche Dynamiken es gibt und zweitens natürlich, um die Beziehung progressiv aufzubauen. Eine Frucht in der Zusammenarbeit mit dem ganzen familiären System. Es gibt auch die Möglichkeit, ja, die geteilten, die Werte in der Familie zu entdecken. Was sind die Werte, die Traditionen, die Kulturen, die vielleicht von Generation zu Generation getragen werden? Was natürlich für uns auch wichtig ist in unserer Arbeit, das ist, die Schuldgefühle wegzunehmen. Weil tatsächlich, Radikalisierung ist ein komplexes Phänomen. Dementsprechend legen wir großen Wert darauf, ja, einfach diese auch Schuldgefühle wegzunehmen, ne? Und gemeinsam zu überlegen, ja, was ist passiert in der Biografie, das halt gewisse Fragilitäten vielleicht beim Jugendlichen gebracht hat.
Den Punkt, den Anton gerade aufgemacht hat, finde ich auch ziemlich spannend, vor allen Dingen, weil André in seinem Interview mit uns nochmal einen anderen Punkt diesbezüglich in den Vordergrund gestellt hat.
Eltern und Angehörige kommen ganz, ganz oft in die Beratungssituation hinein mit einem Gefühl der Ohnmacht, ja, auch mit einem Gefühl, dass sie damit eigentlich gar nicht so viel zu tun haben, was der junge Mensch da macht. Eigentlich eine Überzeugung, dass das gar nichts mit ihnen als Familie zu tun hat, weil es ja auch keine familiären Themen sind, sondern ne, es geht irgendwie, keine Ahnung, um politische Themen und bei uns in der Familie wird gar nicht über Politik gesprochen und um Gewalt. Wir sind gar nicht gewalttätig, weil wir sind eigentlich eine total gewaltfreie Familie und plötzlich ist er so anders, also das hat mit uns gar nichts zu tun. Und dann wird durch unser Ansatz bei Legato ist ja vor allem der einer systemischen Beratung, durch eine systemische Beratung ja eigentlich sichtbar gemacht für die Angehörigen, dass, oder indem man gezielte Fragen stellt, wird ihnen selber klar gemacht, weil sie sich das selber erklären. Dass es eben doch eine Reaktion des jungen Menschen auf zwischenmenschliche Dinge in der Familie ist. So, und wenn man darauf reagiert mit Ablehnung, mit Dagegenhalten, dann ist das aus der Perspektive des jungen Menschen erstmal eine Botschaft der Ablehnung. Ich werde hier so nicht angenommen, wie ich bin. Und es geht eigentlich nur darum, das ist eben das große Potenzial, das umzudrehen und dem jungen Menschen das Gefühl zu geben, dass er ganz besonders angenommen wird. Und da ist es eigentlich oft ganz einfach, denn was in Familien, ich würde da fast sagen, in den allermeisten Fällen nicht mehr so an der Tagesordnung ist, nicht mehr oder nie war, das ist ja, dass man sich wertschätzt positiv, dass man sein Kind lobt, dass man äußert, dass man stolz ist. Väter sind besonders schlecht darin, ihren Sohn zu sagen, dass sie stolz auf ihn sind. Ich weiß, dass ich dutzende Gespräche geführt habe, die immer nach derselben Form abliefen. Ich hatte einen Vater vor mir, den ich gefragt habe, ob er eigentlich stolz ist auf seinen Sohn, der zu mir gesagt hat, natürlich bin ich stolz auf meinen Sohn. Ganz verdattert, weil die Frage hat sich eigentlich gar nicht mehr gestellt nach all den Radikalisierungskrams der letzten Wochen und Monate. Ja, ja, sicher bin ich auf den stolz. Aha, und sage ich, weiß er das eigentlich? Ja, ja, weiß der. Und dann sage ich, und warum weiß der das? Also woher weiß der das? Haben Sie ihm das gesagt? Ja, ja, nicht so direkt. Hey, und dann kommt er, der Vater selber, zu dem Punkt, wo er merkt, vielleicht sollte ich ihm einfach mal wirklich sagen, dass ich stolz auf ihn bin. Und das funktioniert auch wirklich fast immer. Da habe ich schon auch krasse Rückmeldungen dann bekommen, wie toll das die Beziehung zwischen Vater und Sohn auf einen Schnips positiv verändert hat. Eine andere Sache, die wir, was Potenziale innerhalb Familien angeht, uns genauer angucken mit den Angehörigen, ist, wer spielt innerhalb des Systems welche Rolle, wer hat einen besonders guten Draht zum jungen Menschen. Und manchmal ist derjenige, der den besten Draht zum jungen Menschen hat, vielleicht derjenige, der am wenigsten mit ihm kommuniziert. Und dann ist es natürlich auch wieder, das ist auch nicht unbedingt der dann bei mir in der Beratung sitzt, aber das ist natürlich die Person, die wir dann in der Beratung gerne haben wollen, die wir motivieren müssen, mitzumachen in diesem Veränderungsprozess.
Wenn es darum geht, Familienangehörige in der Distanzierungsarbeit mit einzubeziehen, hat sich in den letzten Jahren neben ganz vielen anderen Ansätzen auch vor allem die systemische Beratung als Herangehensweise bewährt. Grob gesagt bezieht dieser Ansatz nicht nur KlientInnen, sondern auch den sozialen Kontext in die Beratung mit ein. Um eine Veränderung anzuregen, wird dann zum Beispiel gezielt nach Mitgliedern dieses sozialen Systems gesucht, also häufig Familienangehörige, die einen positiven Einfluss auf den Klient, die Klientin haben können. Sowohl Anton als auch André sehen in diesem Ansatz große Vorteile.
Ja, genau. So zu einem, man arbeitet mit dem ganzen System zusammen. Es ist ein großer Vorteil an Ressourcen und Fragilitäten in den diversen Interaktionen und den jeweiligen Biografien wahrzunehmen. Ne? Und was ich auch betont hatte, ist, versuchen auch diese Schuldgefühle rauszunehmen, um halt nicht den Schuldigen im System den Finger auf ihn zu zeigen. Genau, die Zusammenarbeit mit dem ganzen System und auch das Nichtwertende. Es gibt auch die Möglichkeit, ja, die geteilten Werte in der Familie zu entdecken. Was sind die Werte, die Traditionen, die Kulturen, die vielleicht von Generation zu Generation getragen werden? Was hier auch interessant ist, erinnere mich auch an einige Fälle, wo der Papa eine sehr zentrale Rolle hat, auch ein bisschen ja, hierarchisches System, der quasi ein bisschen ja, indirekten Drang hatte, viel zu kontrollieren, ohne jetzt werdend zu sein. Und wo wir progressiv auch gearbeitet haben, damit auch gewisse Sachen abgeben kann, ohne ihm das Gefühl zu geben, dass er schwach ist, einfach was, weil es Sinn ergibt, damit er einfach seine ganzen Kräfte nicht verliert. Das Interessante ist, ich denke jetzt auch an eine Schwester, die außen betrachtet eher nur ein bisschen eine distanzierte Rolle hat, aber indem wir uns immer mehr getroffen haben, haben wir festgestellt, eigentlich hat die Person doch eine sehr zentrale Rolle. Also Personen, die a priori nicht im Vordergrund sind, die eigentlich eine besondere Schlüsselrolle im familiären System haben. Ich denke tatsächlich, es ist ein Jugendlicher, der sehr stark sich an Kunst, Literatur interessiert, weil der immer die Wahrnehmung hatte, dass er eine Familie nicht wirklich unterstützt hatte. Und letztendlich, als wir quasi das Thema angesprochen haben, gemeinsam, wo die Schwester zu ihm gesagt hatte, ja, hey, wieso hast du nicht so früher darüber gesprochen? Gerne, frag ich mal mit dir ins Museum und entdecke es mit dir gemeinsam. Also indem wir das quasi das Eis gebrochen haben, ist eine ganz andere neue Dynamik entstanden, ne?
Der Mehrwert lässt sich letztendlich in ein paar Punkten beschreiben. Das eine ist, dass es völlig selbstverständlich ist, eine ganzheitliche Betrachtung von Radikalisierungsprozessen. Also eben nicht linear, sondern immer im Kontext. Ein Radikalisierungsprozess ist immer in einem Kontext, ganzheitlich zu betrachten, in einem System, in mehreren Systemen. Und von daher ist eigentlich ein systemischer Ansatz eine logische Konsequenz. Sonst würden wir so tun, als gäbe es eine kontextunabhängige Radikalisierung. Was ich wichtig finde, dass letztendlich systemische Beraterinnenausbildung bedeutet, dass man einen Methodenkoffer hat, wirklich den man anwenden kann, egal welche Situation da auf einen zukommt. Das geht bei systemischen Fragearten los. Man kann seinem Gegenüber, der Klientin, dem Beratungsnehmer eben Fragen stellen, die ihr selber, ihr System deutlich machen. Es wird auch nochmal deutlich in der Art der Fragestellung, dass darum geht, dass der Mensch, der mir gegenüber sitzt, handlungsfähig wird und sich selber versteht und sein System. Ist ja so ein Ziel einer systemischen Beratung, auch den Klienten oder die Klientin zur Veränderung sich öffnet. Und das ist ein Riesenthema in der Arbeit, weil wir es ganz, ganz oft mit Angehörigen zu tun haben, die zwar mit einem Problem in die Beratungssituation kommen, aber Veränderungen bei sich selbst, das ist auch völlig menschlich, so sind die meisten Menschen wollen erstmal keine Veränderung, sondern wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Und da ist ja halt auch der Wille dann am liebsten, dass der junge Mensch wieder so wird wie vorher und da sich nichts wieder verändert, sondern höchstens wieder zurückgeht. Und das zu verstehen, dass das nicht der Weg ist, das kann systemische Herangehensweise in meinen Augen besser als jeder andere. Und ich glaube einfach, dass es wichtig ist zu verstehen, dass die Radikalisierungsarbeit insgesamt mit allen Individuen passieren sollte, wenn sie gut läuft. Also die Radikalisierungsarbeit ist etwas, was über die Eltern und über den jungen Menschen gemeinsam läuft. Die richtig guten Fälle bei uns in der Beratungsstelle, wir arbeiten ja auch immer mal mit jungen Menschen ohne das Familiensystem, je nachdem, wie sich das ergibt, aber wir möchten gerne mit vielen Menschen arbeiten aus dem System. Die richtig guten Fälle, das sind die, wo wir mit dem gesamten Familiensystem arbeiten können, also mit dem jungen Menschen und seiner Familie und möglichst gemeinsam. Dann wird's richtig effektiv.
Es gibt also ganz viele verschiedene Faktoren, die in Bezug auf Radikalisierung und Radikalisierungsprävention innerhalb von Familien auch eine positive Rolle spielen können. Diese Faktoren werden auch in unterschiedlicher Art und Weise dann in der Präventionsarbeit mit einbezogen. In Folge 7 von Knix Talks hat ufuk.de sich zum Beispiel der Demokratieförderung in der Elternarbeit gewidmet. In der kommenden Folge von Knix Talks wird sich Violence Prevention Network mit Kind-Eltern-Beziehungen in salafistisch geprägten Familien und insbesondere in Rückkehrerinnenfamilien befassen.
So, und das war sie auch schon wieder, unsere Folge im Rahmen von Knix Talks, die 8. inzwischen. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir haben heute über die Bedeutung von Familie in der Distanzierungsarbeit gesprochen und Praxiseinblicke von Anton Vereshchagin und André Taubert bekommen. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bei euch bedanken. Außerdem haben wir im Vorfeld mit unserem Kollegen Axel Schurbohm gesprochen, der selbst systemischer Berater ist und uns mit sehr vielen Hintergrundinformationen zu dem Themenfeld versorgt hat. Vielen Dank auch an dich, Axel. In der Folge heute ist, glaube ich, ziemlich eindeutig klar geworden, was für eine Rolle Familie in Bezug zur Präventionsarbeit einnehmen kann. Wichtig ist natürlich auch, dass Familie kein Allheilmittel ist, aber, und das wurde durch die Praxiseinblicke ja ganz schön illustriert, wenn der Bezug zur Familie da ist, ist es wirklich eine sehr, sehr gute Ressource, um mit den Menschen zu arbeiten und sie in ihrem gesamten System zu stärken.
Auch von mir tschüss und vielen Dank. Alle Folgen von Knix Talks finden Sie auf den gängigen Streamingdiensten sowie auf kn-ix.de. Ganz viele weitere Informationen zum Thema Familie in der Distanzierungsarbeit finden Sie in den Shownotes.
Diese Folge wurde von der BAG RELEX im Rahmen von Knix umgesetzt. Sprecherin und Moderation Ulrike Huhl und Charlotte Leikert. Technische Umsetzung sowie Schnitt Charlotte Leikert und Ulrike Huhl. Inhaltliche Vorbereitung Axel Schurbohm, Ulrike Huhl und Charlotte Leikert. Postproduktion Tonstudio Patrick Lewis. Sie hörten eine Folge von Knix Talks, dem Podcast zu aktuellen Themen der Islamismusprävention. Knix Talks ist eine Produktion von Knix, dem Kompetenznetzwerk islamistischer Extremismus. Knix ist ein Projekt von Violence Prevention Network, ufuk.de und der Bundesarbeitsgemeinschaft religiös begründeter Extremismus, kurz BAG-RELEX. Ihnen hat der Podcast gefallen? Dann abonnieren Sie unseren Kanal und schauen Sie auf www.kn-ix.de vorbei. Sie wollen sich direkt bei uns melden? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an info@kn-ix.de. Knix wird durch das Bundesprogramm Demokratie leben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Weitere Finanzierung erhalten wir von der Bundeszentrale für politische Bildung, dem Bayerischen Landeskriminalamt, dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration in Sachsen-Anhalt, der Landeskommission Berlin gegen Gewalt und im Rahmen des Landesprogramms Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus.